Zum Start meiner Predigt hinein möchte ich eine Bibelstelle oder besser gesagt eine Geschichte erzählen. Die Bibelstelle kommt erst später. Es haben sich mal drei Pastoren zum Angeln verabredet und sie waren mitten auf dem See, auf dem Wasser und haben die Angelruten im Wasser, die Fische haben je nachdem angebissen. Und da war der eine, der gesagt hat, oder wir haben eher so am recht nah noch zum Ufer, aber halt im Wasser, sagte, ich habe Hunger, ich bringe mal was mit, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Er steigt aus dem Boot aus, läuft über das Wasser bis ans Ufer, holt alles, was er möchte und kommt dann ganz gelassen wieder zurück. Da wundert sich der eine Pastor und sagt, wie ist denn das möglich? Okay, der hat aber Glauben, der ist aber überzeugt und wunderbar, das ist ja echt toll. Dann sagt er sich, okay, ich mache das auch, er betet sogar fleißig davor und will auch was holen. Steigt aufs Wasser und geht sofort unter. Die anderen sind nett und ziehen ihn wieder ins Boot rein und sagt der eine zum anderen, ja, wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine sind, dass man drüber laufen kann. Da sagt der andere Pastor, welche Steine? Thema Glaube ist immer so eine Herausforderung und Gott kann natürlich dieses Wunder tun. Ich will dieses Wunder, dass Jesus auf dem Wasser geht, nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist ein Wunder und das kann Gott auch beim Menschen tun. Davon bin ich überzeugt, wenn es notwendig ist. Es ist ja kein Zauberkunststück, das man vorführt, sondern es muss Sinn haben. Und der Glaube muss auch Sinn haben. Und heutzutage sagt man ja gerne, ich glaube nur das, was ich sehe. Und das ist ja das Herausfordernde beim Glauben, wenn ich es sehe und wenn ich einen klaren Beweis habe und nicht mehr vertrauen muss und mich nicht mehr darauf verlassen muss, auf etwas, was ich nicht greifbar sehen kann, dann ist es ja kein Glaube mehr, sondern ein Wissen, ein Beweis, das ist dann einfach. Das ist das Schwierige beim Glauben, zu sehen, ich habe es noch nicht, aber ich habe es im Vertrauen auf Gott hin. Und so ist es auch, was wir an Ostern gedacht haben, dass Jesus auferstanden ist und was uns da Jesus vermittelt hat. Und Jesus hat mit seiner Auferstehung und den Jüngern auch wirklich Mut zusprechen müssen, dass sie glauben konnten, was sie da erkennen. Das war für sie auch eine Herausforderung, als Jesus ihnen erschienen ist, als er vor ihnen da war und ihnen gezeigt hat, dass er es ist. Sie haben da auch eine Zeit gebraucht, bis sie sich darauf einstimmen konnten. So wie man eine Gitarre oder ein Musikinstrument stimmen muss, bis es richtig klingt, so mussten sie da auch reinkommen und reinwachsen. Und hier gibt es eine Bibelstelle, aus der ich gerne vorlesen möchte, der 1. Petrus 1, 3 bis 9. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Loberbe und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Petrus startet in seinem Brief an die Zuhörerschaft, die er das geschrieben hat, erstmal mit so einem Lobgesang wie Gott ist, wie Jesus ist und wie toll er das findet, dass er an ihn glaubt. Das ist eine jüdische Sitte. Das war so eine Art, einen Brief zu starten. Wir sind daran nicht mehr gewöhnt. Ne? Wir schreiben keine E-Mails oder wer Briefe schreibt, wir schreiben keine Briefe, wo wir ein Lobwort an Gott schreiben. Das wäre ungewohnt. Eigentlich ist es aber eine schöne Sitte, weil Petrus hier betont, was der Grund seines Glaubens ist, was das Fundament ist und dass er sich darüber freut. Und er hat nicht nur einfach diese Gewohnheit übernommen, sondern das damit gefüllt mit seiner Überzeugung an Jesus, dass ihm das bedeutet, dass ihnen das wichtig ist. Und er ist voll dankbar, was diese Wiedergeburt in seinem Leben bewirkt hat. Und dieses Thema Wiedergeburt, das kam ja dem Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus auf. Und Nikodemus war total überfordert. Er war da schon ein Mann mit vorangeschrittenen Alter und konnte mit diesem Thema nichts anfangen. Und bei Petrus durfte man klar sehen, wie ihn das total verändert hat, diese Beziehung zu Jesus, dieser neue Glaube, dieses neue Leben. Er hat von da ab Kontakt mit Menschen gehabt, mit denen er davor keinen hatte. Ja, Grenzen wurden durchbrochen in seinem Leben, wo er sich abgeschottet hat vor Dingen, die sich Gott das gar nicht so vorgestellt hat. Früher dachte er, dass Heiden, also die nicht jüdischstämmig sind, mit denen muss er nichts zu tun haben, weil das damals die religiöse Überzeugung war. Und plötzlich sind da Menschen da, die nicht jüdisch sind, die Heiden sind und auch an Jesus glauben und das sind dann plötzlich seine Glaubensgeschwister. Mit denen ist er in Kontakt und da hat er viel Erneuerung und Veränderung erlebt und er ist dankbar dafür, er freut sich drüber, ist super. Und er hat gesehen, dass sein Blickfeld und sein Horizont größer wird. Und er freut sich darüber, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit sich zu uns Menschen neigt. Barmherzigkeit kann man ein bisschen schwierig, also so abgegriffenes Wort, heißt eher so wörtlich weich sein, Bewegung sein oder geneigt sein. Und es ist in der damaligen Zeit Besonderes, weil die Menschen haben sich die Götter, die griechischen und römischen Götter, so vorgestellt, dass sie starr sind, dass sie eigentlich, so wie es beschrieben wird, sich nicht sehr darauf einrichten, was die Menschen brauchen oder was notwendig ist, sondern sie sind eher mit ihren eigenen Zielen beschäftigt und sie ziehen ihre Sache durch. Was mit den Menschen ist, wichtiger, mal weniger wichtig. So haben sich Menschen Götter vorgestellt. Und dieser Gott der Bibel ist anders. Der ist in Bewegung und dem ist nicht egal, was mit den Menschen geschieht. Ihm ist es wichtig. Und das ist was Besonderes, dass Gott hat Interesse an uns. Ich vergleiche das gerne mit uns Menschen und Ameisen. Was kümmert mich, was mit den Ameisen los ist? Sie stören mich vielleicht mal, wenn sie in der Küche sind. Dann sind sie mir nicht mehr egal, aber dann meine ich es nicht gut mit ihnen. Ne? Und hier ist Gott anders. Und der größte Beweis dafür, dass Gott Interesse an uns hat, ist Jesus, dass er Mensch geworden ist. Das drückt es aus, wie sehr Gott sich für uns Menschen interessiert, wie sehr er sich zu uns hinneigt und ihm nicht egal ist, was mit uns ist. Und das zeigt uns, Gott liebt uns. Und diese Liebe, das ist eine lebendige Hoffnung in uns. Hoffnung gibt es ja heutzutage vieles. Wir sagen schnell, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein netter Spruch bei uns. Und menschliche Hoffnungen auf Dinge, auf die wir vertrauen, die sind immer zeitlich begrenzt. Manches bleibt, manches stirbt, manches verspätet sich, wenn wir darauf vertrauen, dass mir jemanden helfen kann und mir eine Arbeitsstelle verschaffen kann oder mich finanziell unterstützen kann oder mir einen Kontakt mit jemandem, mit einem guten Arzt verbinden kann, dann kann das passieren, dass die Person das vergisst oder das nicht hinkriegt oder nicht funktioniert. Wir kennen das in unserem menschlichen Leben, Hoffnungen sind sehr vage und sehr unsicher. Und hier spricht Petrus von einer Hoffnung, die stabil ist und die sich aber erst noch entfaltet, die wird noch kommen, das passiert noch. Ich mache nur kurz mal ein Fenster auf, bisschen Frischluft. Ich hoffe, keiner friert. Diese Hoffnung, die sich entfaltet, hat eigentlich damit gestartet, dass Jesus tot war und wieder lebendig geworden ist. Und er der Erste dieser neuen Schöpfung ist. Er hatte einen neuen Körper, einen neuen Leib und die Leute mussten ihn erstmal erkennen und verstehen, das ist Jesus, er sieht aber anders aus. Ne? Und das ist einfach dieses Besondere durch die Auferstehung, der neue Körper, Körper, den du hast und der, wo es Richtung Himmel geht. Und Petrus vergleicht das, finde ich, sehr, sehr passend und sagt, es ist ein Erbe. Ein Erbe, damit kann man ja was anfangen. Ein Erbe, hast vielleicht ein Dokument unterschrieben, kannst es greifbar vor Augen haben, darfst du es durchlesen, steht da, du erbst. Aber je nachdem, wie die Situation ist, kannst du damit noch nicht viel machen, aber du kannst damit rechnen und weißt, ich werde das und das erben. Und das kommt. Und so ist es auch mit dieser Hoffnung oder mit diesem Erbe, den Petrus hier das anspricht und sagt, der Himmel ist dein Erbe. Du bist aber noch nicht im Himmel. Und wir wünschen uns oft den Himmel auf Erden und da gibt es verschiedene Vorstellungen, wie es sein soll. Früher hat einmal der Papst gesagt, der am nächsten zum Himmel ist Bayern, weil er so schön aussieht. Da kann man drüber streiten. Es gibt natürlich schöne Ecken in Bayern, aber ich würde nicht gleich Bayern mit dem Himmel vergleichen. Ich stelle mir den Himmel schöner vor. Aber dieses Erbe habe ich da und ich habe den Geist Gottes, der mir bestätigt, wenn ich mich für Jesus entschieden habe und also Kind Gottes bin und sage, was Jesus gemacht hat, das nehme ich für mich persönlich in Anspruch, das betrifft mich und das brauche ich, dann ist der Geist Gottes da, der mich daran erinnert und mich bestätigt wie so ein Notar, der sagt, Sie erben. Und das ist auch die Situation. In der Situation bin ich. Aber dieser Himmel, der kommt noch. Ich habe es in der Tasche, aber ich bin noch nicht dort. Und das ist so diese Spannung, die ein bisschen da ist. Das sind diese Herausforderungen, in denen ich lebe. Und dieses Erbe wird im Himmel aufbewahrt und gibt mir diese lebendige Hoffnung, wo ich ruhig sein kann, was mir niemand wegnehmen kann und wo ich mich gelassen darauf hin bewegen kann. Hier ist aber auch diese Herausforderung, dass ich Unterstützung brauche, dass ich in dieser Beziehung immer bleibe, dass ich darin immer lebe, dass Gott mir hilft und mich stärkt und mir hilft, dass ich die verschiedenen Themen in meinem Leben mit ihm zusammen schaffe. Und da ist es diese Besonderheit, dass ich darauf vertraue, dass Gott mich stärkt. Dass Gott mich festhält, ich vergleiche das gerne mit einem Trapezkünstlergriff. Der Trapezkünstlergriff ist so, dass der eine Künstler das Handgelenk vom anderen hält und der andere genauso. Und wenn einer loslässt, dann hält der andere immer noch mein Handgelenk. Und ich vergleiche das gerne damit, so ist diese Beziehung zu Jesus da. Auch wenn ich schwach bin, wenn ich unsicher bin, wenn ich Dinge mache, die Gott nicht gefallen, wenn ich Sünden begehe, wenn ich in der Beziehung kühler wird und so, hält mich Jesus trotzdem fest. Und ich weiß, ich komme in den Himmel. Und das nennt man Heilsgewissheit. Und ich darf ruhig sein und wissen, ich bin darum bemüht, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben. Ich bin nicht fehlerlos, ich mache nicht alles richtig und ich darf trotzdem gelassen sein, das ist mein Ziel. Da komme ich hin. Natürlich, da müsste ich mich schon absolut bewusst losreißen von Jesus und sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich gebe den Glauben auf, ich will das nicht mehr. Klar, dann wird mich Gott nicht zwingen und festhalten. Aber wenn ich diese Offenheit habe und diesen Wunsch, ich möchte mit dir bleiben, aber ich bin schwach und habe Fehler, dann hält mich Gott fest und unterstützt mich. Weiter in den Versen, ich fasse es nur wieder kurz zusammen, spricht Petrus darüber, dass wir eine kurze Zeit lang traurig sind, weil es Anfechtungen gibt, aber das hilft darum, es ist die Bewährung des Glaubens und es kommt diese schöne Offenbarung von Jesus und dann gibt es eine schöne Herrlichkeit, dann werden wir uns freuen und wir werden sehen, was für eine große Freude das ist, wenn wir dieses erreichen. Und Petrus spricht hier von einer kurzen Zeit, die kommt uns manchmal länger vor, aber da müssen wir sehen, dass Gott eine ganz andere Zeitrechnung hat und es er bestimmt, wann diese Zeit kommt, wenn Jesus zurückkommt und das letzte Wort über jedes Leben spricht, wenn die Auferstehung aller Menschen ist, das hält Jesus fest und beurteilt er richtig. Aber in dieser Zeit haben wir Probleme und Herausforderungen, Anfechtungen. Dinge, die auf uns zukommen und man kann das anders übersetzen und es macht es ein bisschen deutlicher, dass es Prüfungen oder Versuchungen sind, die in unser Leben kommen, um es stärker und stabiler zu machen. Manchmal sind es Krankheiten, manchmal sind es finanzielle Herausforderungen, manchmal sind es Zukunftsängste, manchmal ist es Probleme mit Menschen. Es geht um Dinge, die nicht ich selbst verursacht habe durch meine Faulheit oder Nachlässigkeit, sondern Dinge, die auf mich zugekommen sind. Und diese Dinge kommen nicht, um mich kaputt zu machen und niederzutrampeln, sondern die kommen, um mich besser schwimmen zu machen, dass ich besser gegen den Strom schwimmen kann. Und wie Petrus das hier vergleicht, dass in meinem Glaubensleben, wie man Gold läutert, also alles Unnötige wegbrennt, auch bei mir die unnötigen Sachen weggebrannt werden. Zum Beispiel meine Eigensucht oder mein Stolz oder meine Oberflächlichkeit oder mein frommer Dünkel, also wo ich schauspielere, wo ich scheinheilig bin und nicht aus Überzeugung lebe. All diese Dinge will Gott wegbrennen von mir. Und darum lässt er diese Schwierigkeiten zu. Und es dauert, bis Gott seinen Plan vollends beendet, dass er das alles abschließt, was er mit Jesus angefangen hat. Aber in meinem geistlichen Auge, also in meinem Glaubensblick, sehe ich das schon. Und letztendlich ist Gott der, der das zu Ende bringt und voranbringt. Und in diesem Glauben lebe ich, dass ich etwas habe, was ich noch nicht wirklich in Händen halte, aber diese Überzeugung lebe ich. Und das hilft mir, anders zu schauen auf die Lebensumstände. Meine Heilsgewissheit hilft mir, ruhiger mit Problemen umzugehen. Und da ist die große Frage an mich selbst: Was ist meine Hoffnung? Wie sieht meine Glaubensbeziehung aus mit Gott gerade? Wie stabil, wie fest ist die? Oder wie sehe ich jetzt mein Erbe an? Denke ich darüber nach? Was heißt es für mich? Freue ich mich darüber? Oder was macht mich traurig? Welche Probleme und welche Schwierigkeiten habe ich im Alltag? Kann ich das als Übungsfeld ansehen, wo Gott mich trainiert und mir hilft und bei mir ist? Oder bin ich davon enttäuscht, dass mich Gott vor so wenig bewahrt? Und bin ein bisschen, naja, nicht wirklich, aber so enttäuscht von ihm. Vielleicht sogar ein bisschen sauer. Warum beschützt du mich, Gott, nicht? Warum lässt du das zu? Womit habe ich das verdient? Das ist die Frage. Oder kann ich sehen, das ist ein Übungsfeld, das hilft mir weiter? Die Frage ist weiter, wie mein Glaube. Und kann ich jeden Tag dieses Endziel, den Himmel, vor Augen halten? Neben all den Problemen, neben all den Schwierigkeiten. Wir kommen von Ostern her und freuen uns über die Auferstehung von Jesus. Heute feiern wir das Abendmahl. Und kann ich mich darauf fokussieren und darüber dankbar sein, mich darüber freuen? Oder fällt es mir schwer?